Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute das Mammut. Wie Mammuts und Menschen zusammenlebten und für wie viel Geld du dir ein eigenes Mammutskelett kaufen kannst. Das Mammut bildet eine ausgestorbene Gattung der Elefanten. Sie entstand im Übergang vom Miozän zum Pliozän in Afrika und besiedelte in der darauf folgenden Zeit sowohl Europa als auch Asien und Nordamerika. Die letzten Vertreter der Mammute, die der weitaus bekanntesten Art, dem Wollhaar-Mammut, Mammutus primigenius, angehören, starben als Zwergformen erst vor rund 4000 Jahren auf der nordsibirischen Wrangelinsel aus. Im November 2008 wurde in der Fachzeitschrift Nature die Genomsequenz des Wollhaar-Mammuts publiziert. Circa 70% der Erbinformationen konnten entschlüsselt werden. Das Mammutgenom ist das erste Genom eines ausgestorbenen Tieres, das sequenziert wurde. Lebensraum. Vor allem die während der letzten Kaltzeit lebenden Vertreter der Mammute waren an den Lebensraum der Kaltsteppe gebunden. Die üblicherweise als Mammutsteppe bezeichnete Vegetationsform besteht nur zu etwa 20% aus Gräsern, weitaus dominanter sind besonders proteinreiche Kräuter und Blüten. Diese tundraähnliche Kaltsteppe bildete mit den nahrhaften Kräutern die Grundlage zur Ernährung von Herden großer Landsäugetiere. Sie erstreckte sich ursprünglich vom westlichen Europa über die osteuropäische Tiefebene, das nördliche Sibirien bis nach Alaska, und schloss auch einige damals trockengelegene Schelfgebiete ein, wie die Nordsee, Doggerland und die Beringstraße. Neben dem Mammut gehörten zur damaligen Tierwelt das Mufflon, der Steinbock, Wildrinder wie Wisente und Bisons, aber auch Wollnashorn, größere und kleinere Raubtiere wie Schneeleoparden und Höhlenlöwen, Bären und Hunde. Nachfahren der Tierarten dieses Biotops leben heute vorwiegend in Hochgebirgen und arktischen Regionen. Dieser Lebensraum wurde außerdem von Populationen der frühen Jäger und Sammler bewohnt und genutzt. Allgemeine Merkmale: Mammut waren große bis sehr große Säugetiere, die einen generell elefantenähnlichen Körperbau mit großem Kopf und säulenartigen Beinen aufwiesen. Die Größe war von Art zu Art unterschiedlich. Das bekannte Wollhaar-Mammut, das Endglied der Mammutentwicklung aus dem mittleren und oberen Pleistozän, erreichte eine Schulterhöhe von 2,8 bis 3,7 Metern und entsprach damit jener der heute lebenden Elefanten. Das Gewicht variierte von 5 bis 8 Tonnen. Andere Arten konnten aber durchaus größer werden. So erreichten das Präriemammut aus dem Pleistozän Nordamerikas und der Südelefant aus dem Altpleistozän Eurasiens bis zu 4,2 Metern Schulterhöhe und ein Gewicht von gut 12 Tonnen. Der größte Vertreter der Mammute und eines der größten bekannten Rüsseltiere überhaupt war jedoch das Steppenmammut, das im Alt- und Mittelpleistozän in Eurasien lebte. Es wurde bis zu 4,5 Metern hoch, sein geschätztes Gewicht betrug 15 Tonnen. Innerhalb der Mammute kam es mehrfach durch Abtrennung kleinerer Gruppen von der Hauptpopulation der einzelnen Arten auf Inseln zur Ausbildung von Zwergformen. Nachgewiesen wurden Zwergformen auf Sardinien und Kreta, die vom Südelefanten abstammen. Eine Extremform ist dabei das Kreta-Zwergmammut, das nur etwa 1,1 Meter hoch und rund 310 Kilo schwer wurde. Schädel- und Gebissmerkmale. Charakteristisch für die Mammute waren kurze, hohe Schädel, noch ausgeprägter als beim Elephas, die im Laufe ihrer Entwicklung immer höher wurden. Die Stirnlinie verlief vorn steil und war abweichend vom Loxodonta stark eingedellt. Das Stirnbein war nach hinten ausgezogen. Stirn- und Scheitelbein besaßen von vorn gesehen eine gewölbte Gestaltung, wobei eine sehr tiefe, mittlere Eintiefung wie bei Elephas fehlte. Auch das Hinterhauptbein war stark verlängert und wies tiefliegende Gelenkansätze für die Halswirbelsäule auf, die nahezu auf der Höhe des Gaumenbeins lagen. Weitere besondere Charakteristika der Mammutschädel stellten die weit auseinanderliegenden Augenfenster und vor allem im Gegensatz zu den rezenten Elefanten sehr eng stehenden, fast parallel verlaufenden Alveolen der oberen Stoßzähne. Die Knochen des Schädeldaches waren wie bei den heutigen Elefanten luftgefüllt. Einerseits, um das Gewicht zu reduzieren, andererseits, um durch die damit verbundene Oberflächenvergrößerung eine größere Ansatzstelle für die massive Nacken- und Kiefermuskulatur zu gewährleisten. Das Gebiss war vergleichbar zu dem der rezenten Elefanten und bestand aus einem Paar Stoßzähne in der oberen Zahnreihe, die sich stammesgeschichtlich durch Hypertrophie aus den jeweils zweiten Schneidezahn gebildet hatten und aus drei Molaren je Kieferhälfte. Das Milchgebiss besaß zudem noch jeweils drei Prämolaren. Die Stoßzähne waren lang und deutlich gebogen, wobei Krümmung im Laufe der Stammesgeschichte immer stärker wurde und in spiralartig geformte Stoßzähne mündete. Der längste bekannte Stoßzahn maß über die Krümmung 4,90 Meter und stammt von einem Präriemammut aus Post im US-Bundesstaat Texas. Die Stoßzähne steckten zu etwa einem Viertel ihrer Länge in den Alveolen. Das weitere Gebiss umfasste jeweils einen funktionalen Backenzahn je Kieferhälfte, der insgesamt 5-mal nach Abnutzung ausgetauscht werden konnte, also 6 Generationen umfasste. Dieser horizontale Zahnwechsel ist typisch für Elefanten und unterscheidet sich deutlich vom vertikalen Zahnwechsel der meisten Säugetiere. Generell waren die Backenzähne hochchronig, Hypsodont, wobei die Hochchronigkeit im Laufe der Entwicklung zunahm. So überstieg die Höhe der Backenzähne später Mammutvertreter, deren Breite teilweise um das Doppelte. Ein bedeutendes Merkmal stellte der lamellenartige Aufbau der Backenzähne dar, der durch enge Schmelzfalten erreicht wurde. Die Anzahl der Lamellen der einzelnen Backenzähne, in der Regel der dritte und letzte Molar, hat taxonomischen Wert für die Bestimmung der Mammutarten. Die Anzahl der Schmelzfalten nahm im Laufe der Evolution der Mammute stark zu. Die frühesten afrikanischen Mammutformen wie Mammutus subplanifrons oder Mammutus africanavus besaßen 7 bis 9 bzw. durchschnittlich 9 Schmelzfalten. Wies der Südelefant als erster eurasischer Mammutvertreter 13 bis 18 Schmelzlamellen auf, hatte das Steppenmammut bereits 17 und 23. Das Wollhaar-Mammut letztendlich besaß 21 bis 30 Schmelzlamellen. Diese späten Mammutformen stellen aufgrund der Morphologie der Backenzähne die am stärksten spezialisierten Elefanten überhaupt dar. Die Zunahme der Schmelzfalten ist ein Anzeichen für eine stärkere Anpassung an offene Landschaftsverhältnisse und eine steigende Spezialisierung auf die daraus resultierende Grasnahrung. Einher ging die Zunahme der Faltenanzahl mit einer Verdünnung des jeweiligen Zahnschmelzbandes der einzelnen Falten von 4 bis 5 auf 1 bis 2 mm. Systematik. Die Mammute haben sich im Übergang vom späteren Miozän zum frühen Pliozän in Afrika entwickelt und verbreiteten sich von dort aus bis Eurasien und Nordamerika. Dabei spezialisierten sie sich zunehmend auf Grasnahrung und entwickelten Anpassungen an die Kälte. Laut molekulargenetischen Untersuchungen hatten sie sich bereits vor 6,7 Millionen Jahren von der Linie, die zum asiatischen Elefanten führte, abgetrennt. Die ältesten Fossilreste von Mammuten sind etwa 5,7 Millionen Jahre alt und stammen aus der Landsenke von Afar in Äthiopien. Mit 5 Millionen Jahren, nur wenig jünger, sind die Funde aus Langeban Beg in Südafrika. Der Übergang vom Miozän zum Pliozän zeichnete sich durch eine hohe Vielfalt an verschiedenen Rüsseltierformen in Afrika aus. Zudem fällt in diese Zeit die Herausbildung der modernen Elefanten. Problematisch bei diesen frühen Elefantenfunden ist dabei, dass diese überwiegend aus fragmentierten Zähnen und Gebissresten bestehen. Zusammengehöriges Schädelmaterial ist selten. Die Zähne bestehen meist aus einer geringen Anzahl an Lamellen mit einer dicken Zahnschmelzschicht. Durch diese ähnliche Gestaltung können noch Unterscheidungsschwierigkeiten zwischen den einzelnen frühen Formen auftreten. Mammut und Mensch. Das Wollhaar-Mammut war eines der Jagdtiere der Menschen im Jungpleistozän. Knochen und Elfenbein dienten außerdem als Materialressourcen. Dies ist durch zahlreiche Höhlenmalereien und eine Vielzahl von Mammutknochenanhäufungen dokumentiert. Spektakulär sind die Mammutknochenhäuser in der Ukraine aus der Zeit um 16.000 vor Christus. Ob eine übermäßige Bejagung, Overkill-Hypothese, das Aussterben der Tiere verursacht hat oder rasche Klimaveränderung zum Ende der Eiszeit, ist bis heute umstritten. Eine Studie von C. Johnson deutet darauf hin, dass das Aussterben des Wollhaar-Mammuts und anderer pleistozäner Arten mit einer rapiden Abnahme der Fruchtbarkeit einherging. Eine zu geringe Reproduktionsrate sieht er bei einer Reihe von Großsäugern in Australien, Eurasien, Amerika und Madagaskar als Hauptursache des Aussterbens, während er die Overkill-Hypothese als ursächliches Szenario zurückweist. Da Arten mit zurückgehender Reproduktionsrate bei menschlicher Bejagung zusätzlichem Stress ausgesetzt sind, sei die Gleichzeitigkeit des Aussterbens mit der verstärkten Bejagung durch Jäger- und Sammlerpopulation die logische Folge. Für das Aussterben der Mammuts wird vom dänischen Biologen Roy Weber der Universität Aarhus der Schwund der Kräuter in der Kaltsteppe und damit das Klima verantwortlich gemacht. Bisher wurde angenommen, das Wollhaar-Mammut sei in Europa und Südsibirien bereits am Ende des Jungpleistozäns vor etwa 12.000 Jahren ausgestorben, nachdem es in der letzten Kaltphase am Ende der Weichseleiszeit noch einmal bis Nordosteuropa vordringen konnte. Neu datierte Altfunde der 1940er Jahre aus Russland zeigen aber, dass die letzten Mammute erst um 9250 vor Christus, also etwa 300 Jahre nach Beginn des Präboreal, aus Nordosteuropa verschwanden. Nur wenig später verschwand die Art, nach dem heutigen Fossilreport zu urteilen, auch auf dem nordsibirischen Festland. Nur auf der ostsibirischen Wrangelinsel überlebten kleine Populationen bis etwa 2000 vor Christus. In Kontinentalalaska starb das Wollhaar-Mammut etwa um 12.000 vor Christus aus. Auf den im Spätpleistozän nur durch einen schmalen Kanal von Kalifornien getrennten Kanalinseln, Kalifornien, überlebte eine Inselverzwergung des Prärie-Mammuts bis etwa 11.000 vor Christus, möglicherweise sogar bis 10.200 vor Christus. Die Diskussion, inwieweit Bejagung durch den Menschen zum Aussterben der nordostasiatischen und amerikanischen Mammute beitrug, wird momentan von Positionen dominiert, welche die vom Klimawandel am Ende der Eiszeit hervorgerufenen ökologischen Veränderungen für die einzige Ursache halten und das Einwirken des Menschen nur als Nebeneinfluss auf durch ökologische Faktoren bereits geschwächte Spezies ansehen. Entdeckung erhaltener Körper. Im asiatischen Teil Russlands werden immer wieder nahezu vollständig im Eis eingeschlossene, gut erhaltene Mammutkörper gefunden. Entdeckt werden diese meist durch den kilometerweit wahrnehmbaren, beißenden Moschus- und Verwesungsgeruch, sobald Teile des Tierkörpers durch Auftauen freigelegt wurden. Neben der raschen Verwesung sorgen auch Aasfresser dafür, dass solche bis dahin über Jahrtausende ununterbrochen gefrorenen Kadaver oft schon binnen Wochen vollständig zerstört werden. Im Mai 2013 wurde auf den Ljachow-Inseln im Arktischen Ozean von russischen Wissenschaftlern ein äußerst gut erhaltenes, älteres weibliches Mammut entdeckt, aus dessen Kadaver eine Probe flüssigen Blutes gewonnen werden konnte. Dies erhöht laut Angaben der Wissenschaftler die Chancen auf ein erfolgreiches Klonen von Mammuten. Fundorte und Museen. Zu wichtigen Fundorten, die viel zur Analyse der Lebensweise der Mammute beigetragen haben, gehören die Teergruben von Rancho La Brea und die Behan Cave, eine Höhle, die vor 15.000 Jahren über eine Dauer von 1.500 Jahren von Prärie-Mammuten genutzt wurde. Überreste in großen Mengen wurden zudem auf den neusibirischen Inseln gefunden, die einen Gutteil ihrer Entdeckungsgeschichte russischen Händlern verdanken, die Überreste von Mammuten, insbesondere deren elfenbeinerne Stoßzähne, suchten. 7 vollständige Mammutskelette sind im Mammutheum Siegsdorf, ein großes im südostbayerischen Naturkunde- und Mammutmuseum Siegsdorf im Chiemgau und ein Teilskelett im Museum für Ur- und Frühgeschichte in Eichstätt zu besichtigen. Weitere, mehr oder wenig vollständige Mammutskelette befinden sich beispielsweise in Stuttgart, Münster, Bottrop, Darmstadt, Halle an der Saale und Sangerhausen. Die größte Fundstätte in der Schweiz ist in Niederweningen, wo die Funde in einem extra dafür eingerichteten Mammutmuseum zu sehen sind. Im Juni 2019 wurde in einer Kohlegrube im serbischen Kostolac in unmittelbarer Nähe der Ausgrabungsstätte des ehemaligen römischen Legionärslager und Stadt Viminatium das nahezu unversehrte Skelett eines Steppenmammuts, Mammutus trogonteri, entdeckt. Der Fund, datiert in das Alt- bis Mittelpleistozän, ist zwischen 1 Million und 400.000 Jahre alt. Es handelt sich um ein männliches Tier mit einem Alter von über 60 Jahren. An derselben Lokalität wurde 2012 ein wissenschaftlich bedeutender Mammutfriedhof mit mehreren stark disartikulierten Mammutskeletten freigelegt. Diese stammen aber aus Lösschichten des mittleren Pleistozäns und sind radiometrischen Daten zufolge rund 192.000 Jahre alt. Schließlich wurde im Juni 2014 auf dem Gelände des Archäologieparkes Viminatium mit dem Kostolac-Mammutfossilien der erste sogenannte Mammutpark in Europa eröffnet. Neben dem Steppenmammut sind noch 4 weitere Mammutskelette ausgestellt. Das Kostolacher Mammut ist damit eines der wenigen Mammutfossilien, welches direkt an seinem Fundort ausgestellt ist. Mitte August 2016 wurden beim Bau der Nordautobahn A5 bei Bullendorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, 2,5 lange Stoßzähne und Wirbelknochen eines Mammuts geborgen. Die Fossilien wurden bei der geologischen Aufnahme entdeckt und werden auf 1 Million Jahre alt geschätzt. Handel mit Mammutskeletten. Schon aufgrund der enormen Größe befinden sich nur wenige vollständige Mammutskelette in Privatbesitz. 2016 wurde ein 3,5 Meter hohes und über 5,5 Meter langes Skelett, das ein Fossiliensammler aus 270 Knochen zusammengesetzt hatte, für 120.000 Euro versteigert.
Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich 2 Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.